ARD. Unter dem Gras darüber. 18.
Die Reichskristallnacht habe ich erlebt in Bartenstein. Und zwar kam ich von meinen väterlichen Großeltern und sah die Menge, die sich auf dem Marktplatz zusammenrottete und die Scheiben in jüdischen Geschäften einschlug. Ich sah Leute, die dort jahrelang eingekauft hatten in diesen jüdischen Geschäften auf Pump, die dort sehr viel Wohltaten genossen hatten, in den jüdischen Geschäften anschreiben lassen konnten und so. Und wenn sie dann ihr Deputat bekamen, haben sie bezahlt und sie haben die Leute aus den Betten geholt. Sie haben die Scheiben zerschlagen, die Geschäfte geplündert. Und das war also für mich eine erste Erfahrung mit der Brutalität dieses Regimes. Und das Entsetzen über die Menschen, die mit denen ich meine ersten jungen Jahre zusammen verbracht hatte, die ich kannte, die zu so etwas fähig waren. Es war neben dem Mitleid mit unseren jüdischen Mitbürgern das an sich Schlimmste. Mir wurde zum ersten Mal bewusst, du hast viel gehört, du hast viel gesehen und du hast viel Befürchtung gehört. Aber was du jetzt erlebst, das ist ein Bruchteil der Wirklichkeit, die kommen wird. Es war absolute Vernichtungswut und endlich besitzen wollen, was die anderen sich erarbeitet hatten.
Die Reichskristallnacht habe ich in München persönlich mitgemacht. Und zwar, ich habe den August Thyssen vom Thyssen-Konzern, das war ein alter Mann, hat im Hotel Continental gewohnt. Und die Sekretärin, die Grete, Italienerin, mit der habe ich ein bisschen angefreundet. Und ich habe denen einen BMW-Wagen verkauft, Spezialchassis, niederes Chassis und spezialkarosseriert als Coupé, um ein tolles Wagen. Und da sind wir in der Nacht, sind wir mit dem BMW, ich habe der Grete, so hieß die Italienerin, das Autofahren natürlich lernen müssen, gell. Sind wir immer rumgefahren, sind wir nachts fort. Onkel August ist ins Bett gegangen, wir sind nach Salzburg gefahren oder was, sind wir halt umeinander. Und in der Kristallnacht waren wir auch unterwegs, da habe ich gesehen, wie die umgearbeitet haben. Und die Grete, die hat sich auch über entsetzt, gell, so fürchterlich. Die war ja ausgesprochen Gegnerin, ich war da eher noch pro. Hab's immer noch im Schutz genommen, die Männer sind doch gut, euer Ducci und der Hitler. Aber die war damals schon ganz, ganz dagegen. Ja, wie die Synagoge gebrannt hat, das habe ich gesehen. Wie sie den rumgehaut haben, haben alles zusammengehaut. Die Menschen, die waren teils dagegen und teils dafür. Gegen die Juden waren es natürlich, weil die Juden haben ja alles, jede Illustrierte, jeder Film, überall waren die Juden drin. Und den Juden hat man auch die ganze Inflation zugeschrieben, dass die das alles gemanagt haben. Nichts gegen die Juden, meine besten Freunde waren Juden, unser Hausarzt war Jude. Und das hat der Hitler, das ist eine verrückte Sache. Da darf man das Denken gar nicht anfangen. Der Hitler hat die kleinen Juden umgebracht, gell? Ein Lehrer, der Lehrer Adler hat er geheißen, war ein Hausfreund bei uns, gell? Ja, den haben sie auch abtransportiert, wo der hing, weiß ich nicht. Und meinem Hausarzt, dem habe ich noch einen Blumenstrauß gebracht, weil er gesagt, er muss jetzt verreisen und haben uns verabschiedet. Die kleinen Juden hat er umgebracht und die Großen waren alle längst über alle Berge, die waren längst in Florida und in Amerika, in Neuseeland und wo sie überall hin sind. Die Verursacher. Das würde ich gar nicht sagen, dass das nur die Juden waren, das machen die anderen auch. Die Kleinen hängt man und die Großen lasst man laufen. Meine Ansicht über den Juden ist halt das, wenn er Europäer 6-mal um die Ecken denken kann, dann kann der Jude 12-mal um die Ecken denken. Der denkt immer, das, wenn ich so mache, wird so und wird so und wird so. Gell? Der Jude hat einmal mehr Börseninstinkt und Geschäftssinn als Normalbürger.
Von der Reichskristallnacht haben wir einiges mitbekommen, weil auch in der Nähe von uns in der Lindwurmstraße ein jüdisches Geschäft war. Da wurden die Schaufenster eingeschlagen und die Kleider, es war auch ein Herrenkleidergeschäft, die Kleider wurden geplündert und vieles kaputt gemacht. Und dann haben die Leute gesagt, mei, da müsst ihr in die Stadt reinfahren, da ist das ja noch viel schlimmer. Der Ulfelder und der Bamberger und Herz, das waren die am meisten Getroffenen. Wir hatten ja im nächsten Block, noch vor dem Block, wo wir gewohnt haben, einen Stürmerkasten. Einen Schaukasten, in dem der Stürmer immer ausgestellt war. Und das hat mich als Kind natürlich unheimlich gelockt, denn es war ja verboten. Mein Vater hätte mich ja, da hätte er mich wirklich geschlagen, wenn er gesehen hätte, dass ich vor dem Kasten stehen bleibe. Weil so grausame Sachen drin waren, wie die Juden, die Tiere schächten und vor deutsche Frauen vergewaltigen. Das war damals, heute redet jeder von Vergewaltigung, aber damals war das noch eine große Sünde, das konnte man gar nicht in den Mund nehmen. Und es war halt eine richtige Aufforderung zum Judenboykott.
Ein Jud stinkt. Ein Jud stinkt nach Knoblauch, ein Jud ist kein Mensch. Mit dem durfte man sich nicht abgeben. Und die Juden, die verführen die deutsche Mädchen und missbrauchen sie. Und die Juden, die haben da in ihren Synagogen, da machen sie ja ganz unheimliche Dinge. Da gibt's immer zum Passafest oder, glaube ich, oder Sabbat, gibt's Matzen, das war so eine Scheibe. Da ist immer ein Tropfen Christenblut drin, weil der Christ muss ja vernichtet werden. Das ist noch das Menschenopfer aus dem Alten Testament, nicht? Isaak und so weiter, ne? Was er dann Christus erneuert hat durch sein Opfer, siehe, das ist mein Leib, siehe, das ist mein Blut. Ne? Also, die machen da unheimliche Dinge und der Jude ist unser Unglück. Also, es war den Sündenbock suchen fürs Versagen, war einmal Nummer eins. Der Jud nach der Propaganda und dann der Bolschewismus und dann natürlich die Kommunisten, die Deutschen. Das ist ja die fünfte Kolonne, die Untergrundbewegung. Fünfte Kolonne, auf die man sehr aufpassen muss, nicht wahr? Die wollen ja den Staat stürzen, die wollen ja dann Gleichheit, nicht? Also jedem gehört jede Frau und keiner darf Privateigentum haben, hieß es damals. Die muss man, und die sind ja auch gegen jede Weltordnung, und die wollen ja dasselbe, wie sie da im bolschewistischen Russland waren, wo der Zar ermordet ist und Tausende umgebracht worden sind und. Und nun natürlich musste man ja auch, um mal zu den Bolschewiken kommen, einmal durch Polen durch, da waren die Polen Untermenschen. Es waren alles Untermenschen, die nicht für uns waren. So war die Propaganda. Und das hat man damals geglaubt. Jedenfalls habe ich nicht konträr nachgedacht drüber. Weil es war ja auch so, wenn die das sagen, der Versailler Vertrag, das stimmt ja alles. Und wenn da dann Juden schuld waren und das jüdische Kapital. Und in Heidelberg, ja, das stimmt ja, da war ja, dachte ich damals, da war der Rothschild, das größte Kaufhaus, war ein Jude. Da Metlo, das größte Tuchkaufhaus, war ein Jude. Der Tietz war ein Jude. Und die kleinen deutschen Geschäfte gingen ein. Also ist der Jud schuld. Also hatte man ja eigentlich auch nichts dagegen, wenn da mal ein bisschen demoliert wurde dann, nach 33. Ist ja ein Jud. Schmeißt sie raus, die ganze Judenbande. Das war ein Schlagerhit auf der Straße. Schmeißt sie raus, die ganze Judenbande, schmeißt sie raus aus unserem Vaterlande, schmeißt sie raus bis nach Jerusalem und hackt noch die Beine ab, sonst kommen sie wieder heim. Und das war ein Schlagerhit wie im siebten Himmel der Liebe oder was. Das haben alle in Liedern, in Sprechchören zum Beispiel, nicht? Man ist so durchmarschiert durch die Stadt, zu irgendetwas, ein Aufmarsch, ein Fackelzug. Dann waren die Sprechchöre, ne? Was sind die Juden? Die Juden sind unser Unglück. Das war in Heidelberg. In einer Stadt, in der bestimmt, also wenn ich, jetzt habe ich mich aufgeregt, weil ich mich daran erinnert habe, wie wir nämlich beim Sonnenschein rummarschiert sind, in der Quingestraße. Und die war bei mir mit in der Klasse. Aber was Juden in der Klasse, wie es denen gegangen ist, keiner wollte mehr neben denen sitzen. Nicht? Auch wenn man selbst nichts gegen sie gehabt hätte, weil sie ja Nachbarskinder oder so waren oder in der Klasse. Aber die anderen. Hätte ich mich jetzt daneben gesetzt, dann wäre ich ja verpönt worden. Die Öffentlichkeit war antisemitisch eingestellt.
Ich habe von der sogenannten Kristallnacht wenig gemerkt. Ich lebte im Westen. Der Verlag, in dem ich arbeitete, war auch im Westen. Die hatte einen kurzen Weg zum hin mit der mit dem Omnibus hin zu einer Arbeitsstelle. Und an dem Tag morgens bin ich hingefahren und konnte vom Kurfürstendamm aus in die Fasanenstraße reinsehen. Das war eine Querstraße vom Kurfürstendamm. Und da war eine Synagoge. Und ich sah wohl, dass die offenbar brannte. Aber mir war nicht klar, was sich da abspielt. Das konnte ja durchaus so ein Feuer sein. Also ich wusste das nicht. Im Omnibus fand ich, war eine ziemlich gedrückte Stimmung so. Man kann das aber nicht mehr so verifizieren, wie das wirklich war. Ich weiß bloß, dass ich zunächst gar nicht gemerkt habe und gar nicht wusste, was los war. Da war noch ein anderer merkwürdiger Zwischenfall, war da im Omnibus stieg eine Dame ein und blieb stehen. Na, ich war ein wohlerzogener junger Mann, weil ich trotzdem in der Jugendbewegung war. Wusste also, es gehört sich nicht, dass man als Mann sitzen bleibt, wenn eine Frau steht. Ich stand also auf, darf ich Ihnen meinen Platz anbieten, Ehefrau? Und die sagte, nein, danke. Und das ist natürlich für den Mann, der einen Platz anbietet, und dann ist das ja eine Backpfeife, nicht wahr? Ich war so ziemlich verdattert, guckte die verstört an und sagte, wie bitte? Und die sagte, ich darf mich doch nicht setzen. Und da sah ich erst, dass die diesen gelben Stern anhatte. Ich sagte, sie dürfen sich nicht setzen? Nein, sagte, die Juden dürfen sich im Omnibus nicht setzen. Das hatte ich nie mitgekriegt. Und da sagte sie dann zu ihr, dann bleibe ich auch stehen. Naja, sagte sie, gehen wir besser nach draußen. Die Omnibusse damals hatten ja draußen so eine offene Plattform, auf der man stehen konnte. Da sind wir beide rausgegangen und haben dann draußen gestanden. Und dann hat sie mir gesagt, ja, wir dürfen nicht sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir dürfen ja auch auf Bänken in den Parken nicht sitzen, nur auf Bänken, die für Juden zugelassen sind, und die gibt's nicht. Und dann sagt sie mir, unsere Synagoge brennt. Und da sagt sie, das habe ich gesehen. Ja, sagt sie, ich glaube, es brennen viele Synagogen, das ist irgendetwas im Gange. Na, die ist dann ausgeschieden. Ich bin dann ins Büro gegangen und dann hat meine Frau mich angerufen und hat gesagt, hör mal, es ist was im Gange. Wir wohnten damals in Spandau draußen. Hier brennt ja die Synagoge auch. Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Bevölkerung das abgelehnt hat und nicht, das keineswegs gebilligt hat. Aber es war ja so, was sollte man dagegen unternehmen? Es hätte nur möglich gewesen, wenn wirklich so eine Art Volksaufstand entstanden wäre. Aber davon war ja gar keine Rede. Es bestand ja untereinander keinerlei Verbindung. Das war gar nicht möglich.
Wer 33 eingetreten ist, den kann man verzeihen. Da haben die Alliierten völlig falsch gemacht. Die haben die 33er als Hauptbelastete eventuell eingestuft, die 38er als Mitläufer. Die 38er wussten, was sie taten. Entweder waren sie überzeugt oder sie waren Karrieristen. Da war es offenkundig. Aber 33 noch nicht.
Am 26. März 1939 wurde ich aus der Schule entlassen. Es war eine Abschlussfeier. Und der Lehrer, der die Abschlussfeier hielt, das war ein begeisterter Nationalsozialist, der brachte mal als in Kassel diese Synagoge da zerstört wird, da wurde auch in der Schule dann darüber gesprochen. Und dann hatte dann ein Mitschüler, das werde ich nicht vergessen, ihn gefragt und hat gesagt, ja, die Juden sind aber da auch Menschen. Da hat er gesagt, ja, die Ratten und Mäuse sind auch Tiere, aber die werden wir auch nicht in unserer Wohnung oder in unserer Gemeinschaft aufnehmen.
Ich bin dann über die Grenze nach Frankreich gegangen. Ich war fest davon überzeugt, dass die Linie Maginot halten würde. Denn Frankreich hatte damals das größte Militärbudget der ganzen Erde für mindestens 10 Jahre. Und ich dachte, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn sie sowas bauen, dass das zu überrennen war. Also habe ich mich hinter der Linie Maginot einigermaßen sicher gefühlt. Und ich wollte ja unbedingt auch gegen die Nazis kämpfen. Aber was schlimm war, war, ich hatte ja nur ein Durchreisevisum. Ich habe dann gesagt, das verzögert sich mit der Weiterreise nach Shanghai und so weiter. Ja, habe dann eine Verlängerung von dem Aufenthalt bekommen, immer so sukzessive. Und dann war die Zeit immer kürzer, ja, immer noch einen Tag, noch 2 Tage, dann war mir das sowieso zu viel und ich konnte mir das auch gar nicht leisten, jeden Tag auf der Präfektur zu sitzen. Dann habe ich darauf gepfiffen und bin vollkommen illegal in Paris geblieben.
Ich weiß, dass meine Mutter sich mit Nachbarin über die Behandlung von Juden unterhalten hat, wobei diese Behandlung ja damals... bei uns wohnten kaum Juden, sodass wir das nicht direkt mitgekriegt haben. Aber irgendwie muss meine Mutter da mit Nachbarn mal drüber gesprochen haben, haben sie vielleicht gelesen, die dürfen das nicht mehr oder das nicht mehr. Und aus dem Haus weiß ich noch, dass jemand, ein junges Mädel, befreundet war mit einem Juden und daraus macht das abzuleiten sein, dass die da nun schweren Ärger hatte. Und jedenfalls meine Mutter sagte dann mehrmals, als ich dabei war, auch, weißen Juden sind ja noch viel schlimmer. Mit weißen Juden meinten sie die raffgierige Christen. Die wurden damals öfter so genannt, im Vergleich zur Propaganda. Und meine Mutter hat mir auch oft erzählt, dass ihr ein jüdischer Arzt das Leben gerettet hatte, als christliche Ärzte nicht weiter wussten. Also meine Mutter versuchte auf diese Art ein bisschen direkt gegenzusteuern. Mein Vater war vorsichtiger da. Bei meiner Mutter hatte ich später sogar manchmal Angst. Ich dachte, Mensch, verbrennt da bloß den Mund.
Also mein Name ist Ernst Grube. Ich bin 1932 in München geboren. Meine Mutter war Jüdin, mein Vater war nicht Jude. Wir haben in München in einem Gebäude der jüdischen Kultusgemeinde gewohnt. Wir haben dort längere Jahre gewohnt, bis diese Häuser in München abgerissen wurden. Das heißt, die Nazis, die damals in München sehr stark vertreten waren und im Künstlerhaus getagt haben, das gegenüber den Gebäuden der jüdischen Kultusgemeinde war, denen hat also unsere Wohnung nicht gepasst, denen hat die Häuser nicht gepasst, daneben stand auch die Synagoge. Und so haben die Nazis beschlossen, den Juden in München diese Wohnungen zu nehmen. Die jüdische Kultusgemeinde musste dem bayerischen Staat bzw. der Stadt München abtreten. Sie hat dafür kaum Entschädigung bekommen. Und für uns als eine Familie, wo die Mutter Jüdin war, war es also nun sehr schwierig, eine neue Wohnung zu bekommen. Am Wohnungsamt hat man gesagt, geht's zur jüdischen Kultusgemeinde, wir sind für euch nicht zuständig. Die jüdische Kultusgemeinde hatte nun nichts mehr, man hatte ja das alles genommen. Die Nazis haben uns dann Strom, Gas, Licht, Wasser, alles gesperrt. Wir mussten also das Wasser im Putzkübel beim Hausmeister in einem anderen Haus holen. In der Wohnung selbst gab es nur mehr Kerzen und Petroleumlampen. Meine Schwester, Die Ruth ist im Juli 38 auf die Welt gekommen, also schon zu einem Zeitpunkt, wo diese ganze Entwicklung nun da war. Als Ausweg war nun für unsere Eltern nur der möglich, dass sie uns drei Kinder in ein jüdisches Kinderheim in Schwabing von München gebracht haben. Wir sind ulkigerweise am 8. November 1938, also am Tag vor der Kristallnacht, in dieses Heim gefahren. Es war also überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Es war etwas ganz Neues. Sie müssen sich vorstellen, in der Herzog-Max-Straße, wo wir gewohnt haben, in diesen jüdischen Häusern, da gab es ja keine Freunde, keine Bekannte und da waren auch keine Bäume und auch keine Spielmöglichkeit. Und dieses Kinderheim in der Antonienstraße in München, Schwabing, das war halt, wie viele Kinderheime sind, geräumig, große Räume, Kinder, einen großen Garten mit Bäumen, mit Möglichkeiten zum Spielen. Es war erstmal für mich als Kind etwas ganz Neues und ja, unheimlich Schönes. Die Jugendlichen, die drin waren, die jüngste war meine Schwester mit 4 Monaten und der Älteste oder die Älteste war 16 Jahre alt. Es war also ein Gemeinschaftskinderheim, wo Burm und Marl beieinander waren. Und da spielt sich natürlich unheimlich viel ab, wenn man selber erst 6, 7 Jahre alt ist und dann mit Älteren beieinander ist. Und das war einfach eine tolle Sache, auch von der Gemeinschaft her, von dem Zusammengehören. Und dort habe ich auch das erste Mal jüdische Erziehung genossen, möchte ich sagen, weil es wirklich eine tolle Geschichte war. Die ganzen Feste, der Sabbat, Chanukka-Fest, Pesach und alles, was also in jüdischem Glauben an Festen praktiziert wird, habe ich dort in diesem Kinderheim erlebt.
Dass man Menschen schlecht behandelte oder überhaupt mit den Juden so viele Dinge tat, die man mit Menschen nicht tut, war mir eigentlich schon als Kind aufgefallen, wie meine Mutter mit meinem kleinen Bruder und mir zum Arzt ging. In der Karmalstraße in Neukölln, in der Nähe von Panek, wohnte dieser jüdische Arzt. Und der wohnte im 3. Stock. Wir gingen die Treppe rauf und im 1. Stock stand ein SA-Mann in brauner Uniform und sagte zu meiner Mutter, Sie wollen doch nicht etwa zu der Judensau. Und meine Mutter, ihre beiden Kinder an der Hand, sagte, wir gehen zum Kinderarzt. Und daraufhin sagte der zu ihr nur, wenn Sie das tun, kommen Sie so nicht wieder runter, wie Sie jetzt draufgekommen sind. Und in dem Moment ging oben die Türe auf. Das war also so ein mit dem Lichthof ein Haus. Und der Arzt beugte sich oben über die Brüstung und rief runter, ich habe keine Praxis mehr. Bitte gehen Sie doch zu einem anderen Kinderarzt. Und meine Mutter rief zurück, ich wünsche Ihnen alles Gute und Erfolg weiterhin in Ihrer Arbeit. Und dann nahm sie uns an die Hand und ging die Treppe runter. Und der SA-Mann zischte dann nur noch was und war sicherlich wütend. Aber ich wagte nicht, obwohl ich kleines Kind war, spürte die Atmosphäre und wagte nicht, etwas zu sagen, solange ich den noch sah. Das heißt, wie wir unten die Haustür aufmachten, sagte ich dann zu Mutti, Mutti, was ist eine Judensau? Und daraufhin antwortete sie, solche Worte benutzen wir nicht. Genauso wie ich später mal in der Straßenbahn zum Schwimmen gefahren bin und als Jungmädel sogar Uniform anhatte, weil ich nämlich vom Dienst vorher kam. Und da stieg eine Jüdin ein mit dem Davidstern. Und die war hochschwanger. und setzte sich hinten auf die Querbank. Und dann kam ein SA-Mann und brüllte durch die ganze Straßenbahn, die nicht sehr besetzt war. Du alte Judensau, weißt ja, dass du hier nicht sitzen darfst. Und daraufhin guckte ich, sah die Frau und sah, dass sie also schwanger war und sagte, na, die hat, kriegt doch ein Kind, sehen Sie denn das nicht? Und in dem Moment bremste der Straßenbahnfahrer und sagte zu mir, du steigst aus. Und ich in meiner Naivität sagte, hier ist mein Fahrschein, ich habe doch bezahlt. Also mir war überhaupt nicht klar, was sich da abspielte. Das ist typisch. Und der sagte, ich bin hier der Herr der Straßenbahn. Du steigst aus. Der wollte also keinen politischen Disput auf seiner Bahn haben. Das war mir schon völlig klar. Und die Frau war hinten dann auch, wie der gebremst hatte, auch sofort ausgestiegen. Und dann stieg ich aus und kam zu spät nach Hause und kriegte von meiner Mutter natürlich ausgeschimpft, weil ich zu spät kam nachher. Und sagte, was war denn da los? Und dann habe ich ihr das erzählt und sagte, kannst du nie deinen Mund halten.
Also die Bedrohung habe ich zum Zeitpunkt in dem Kinderheim noch weniger empfunden. Und wahrscheinlich alle Kinder haben auch diese Veränderungen noch nicht als Bedrohung empfunden. Aber nun doch als Demütigung, ja, nun doch als Ausgrenzung. Wenn wir das Heim verlassen haben, ob wir jetzt spazieren gegangen sind oder in die jüdische Volksschule, dann mussten wir halt auch immer an die Nachbarskindern vorbei. Und diese Nachbarskinder waren halt verhetzte Jugendliche, für die wir halt nur die Saarjuden waren. Und das haben wir natürlich immer wieder mitbekommen, gespürt. Aber es war nicht so schlimm, solange wir dann wieder in dem Heim waren. Ja, man geht vorbei und vielleicht haut man auch mal zurück. Ich ja nicht, aber die etwas Älteren. Es war schon bitter. Aber wenn wir dann halt wieder in dem Heim waren, war das auch nicht so schlimm. Und ich meine, auch die Betreuerinnen in diesem Kinderheim haben sehr viel getan, dass für uns dieses Heim eine Insel war.
1938, nach der Gleichschaltung von Österreich, hat sich die außenpolitische Lage so verändert, dass auch ich eingesehen habe, dass es unausweichlich in kürzerer Zeit zum Krieg kommt. Ich hatte eine Freundin, die durch Heirat Tschechoslowakin geworden war, auch eine in Anführungsstrich arische Freundin. Und ich erinnere mich ganz genau, dass am Tage nach der Gleichschaltung, also Eroberung von Österreich, ich die getroffen habe und nur durch einen Blick auf die Landkarte, wie uns gesagt haben, die Tschechei ist das Nächste. Und so war es dann auch. Dann kam die Entwicklung mit Sudetendeutschland und da war ich fest davon überzeugt, dass es in ganz kurzer Zeit zum Kriege kommen würde.
Wir haben bitterlich geweint, wie der Krieg ausbrochen ist. Ich weiß die Stunde um 1:30 Uhr früh, sein bekannter Flieger mit seinem Motorrad gekommen, hat raufgerufen, ich soll zum Fenster kommen. Der hat gesagt, Lilli, es ist Krieg. Sag ich, um Gottes Willen, meine Mama geweint. Wir haben geheult wie kleine Kinder.
Ich kriegte dann Engagement nach München in die, wie hieß das Ding, Bonbonniere mit einem Gastspiel vom Kabarett der Komiker. Und da habe ich meine Schwester mitgenommen und da hörten wir dann, dass Hitler in Polen einmarschiert ist. Da fing der Krieg an. Das war also 39. Ich glaube, im September muss das gewesen sein, als der Krieg angefangen hat. Und das war, also in München war ja nur die Hochburg der SA und so. Das war schon wahnsinnig spürbar. Und wir hatten in diesem Gastspiel, wo Werner Fink auch streckenweise Texte gemacht hatte, da waren dann so politische, so zwischen den Zeilen zu spürende Geschichten, war eine an sich eine politische Revue, die wir da brachten. Und der Chef von der Bonbonniere, der hat gesagt, wir müssen sofort den Text umschreiben, das geht ja nicht. Und denn da waren also auch so Massenkundgebungen und sehr viel SA auf den Straßen und Soldaten plötzlich. Also es war eine ganz merkwürdige Färbung. Und da habe ich auch zum Beispiel sehr stark eine, so ein Mittelding zwischen Euphorie und Tristesse erlebt. Das war schon sehr spürbar.